Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zu der 57. Folge vom Game Changer, der Fußball Podcast. Es fühlt sich speziell an, wieder Folge 57 zu sagen, nach diesen ganzen Dailies, aber es ist tatsächlich schon wieder so weit. Wir starten in unseren regulären Rhythmus zurück an den Montag. Für heute noch einmal, voraussichtlich virtuell, aber das spielt gar keine Rolle, weil ich freue mich sehr, dass der Robin da ist. Mein Name ist Till, aber eben der Robin virtuell dabei. Ciao Robin.
Sali Till und Sali zusammen.
Hey, jetzt müssen wir schnell gleich noch, wie fühlt es sich gerade an für dich? Wir haben 20 Dailies gehabt, wir haben jenste EM-Spezials gehabt mit Gästen auf dem Barfi. Und jetzt starten wir einfach wieder, es ist wieder Alltag quasi. Wie geht's dir?
Hey, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt diese Woche, um das verarbeiten und vorbereiten irgendwie im Kopf. Ich muss tatsächlich sagen, mir ist nicht so schlecht. Also, ich konnte den Übergang gut machen. Ich habe gerade direkt am Freitag wieder eine Super League mit einbezogen, weil am Sonntag ja gestern der Finale noch war von den Frauen. Aber schlimmer als erwartet. Ich glaube, ich habe so durch die Woche durch ein bisschen so, habe ich gemerkt, mühsam, es fehlt jetzt dann irgendwie etwas, was die Frauen-EM angeht, weil wir haben es ja mehrmals betont, es war eine mega coole Sache gewesen. Und jetzt bin ich einfach gerade so ins Nächste reingestürzt und von dem her eigentlich recht entspannt. Ich habe recht viel gesehen vom Wochenende. Wie war es bei dir gewesen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt mehr Mühe gehabt. Also ich ich habe die Zeit, jetzt den Monat mit dieser Frauen-EM so in diesem Film drin gesehen, in dieser Bubble drin gesehen, dass es mir schon schwer gefallen ist, irgendwie jetzt so direkt wieder den Schalter umlegen auf die Super League. Also ich habe auch jetzt gerade so das Gefühl, eben so die nächsten Tage, die nächsten Wochen, ja, es läuft Fußball, aber irgendwie fehlt gleich etwas nach dieser EM. Darum, ja, es ist also klar, es ist eine Super League an diesem Wochenende für mich auch präsent gewesen, aber sicher nicht so präsent wie an anderen Wochenenden unter der Saison oder Ende letzte Saison. Also ich habe so, ja, ich habe schon ein bisschen Mühe gehabt und es fühlt sich irgendwie schon auch ein bisschen komisch an, schon nur irgendwie zu wissen, dass wir jetzt tatsächlich direkt mit umschalten, wie ich es vorhin gesagt habe, und über die Super League reden. Aber ja, das werden wir anbekommen. Und zuerst jetzt dürfen wir ja noch ein letztes Mal zurückschauen auf den EM-Final gestern, wo wir beide schlussendlich im Stadion waren. Oder hast du es noch geschafft?
Nein, ich habe daheim geschaut. Ich habe daheim geschaut, okay. Gemütlich. Aber zum anderen will ich noch schnell sagen, weißt du, Till, das ist völlig verständlich und das ist ja auch schön. Zum anderen ist es aber so, das ist wie beim Training. Kennst du das vielleicht ein bisschen? Das ist wie beim Training wieder reinkommen und dann geht das vielleicht so ein, zwei Momente oder ein, zwei Tage und dann ist man wieder voll drin. Also da mache ich mir gar keine Sorgen wie dir.
Absolut, nein, ich schon auch nicht. Jo, hey, wie hast du das Spiel gefunden? Wenn man, oder vielleicht, ich habe mir da noch ein paar Sachen irgendwie aufgeschrieben vom ganzen Turnier. Ich glaube, wie schön der Sommer war, das haben wir jetzt mehrmals gesagt. Ich meine, 106 Goal ist Rekord. Über 657'000 Zuschauer ist Rekord. Ich glaube, eben, wie wir das genossen haben, das muss man nicht nochmal erwähnen. Aber auch gestern nochmal, ich meine, ich bin im Stadion gesehen, hinter dem Goal, wo dann auch das Penalty-Schiessen war. Und ich habe da wirklich nochmal probiert, alles aufzusaugen von vor dem Spiel, vor dem Stadion, im Stadion Stimmung. Wir sind im England-Sektor gesehen, vom Spiel, von der Siegerehrung. Und ja, irgendwann hätte man dann halt gleich raus und dann heim müssen. Aber das Spiel hat ja nochmal, ist nochmal über die volle Distanz gegangen und also da haben wir nochmal das volle Programm gezeigt bekommen, oder?
Das habe ich auch gesagt, weil, als ich am Fernsehen am Schauen war, da daheim mit der Familie, habe ich gesagt, hey, schon auch cool für die, die im Stadion sind, weil die jetzt nicht nur 90 Minuten dürfen schauen, sondern auch 120 und nochmal das voll können auskosten für die, die vielleicht noch nicht ganz, oder auch du, die noch nicht ganz verstanden haben, dass dann nachher, nach dem Spiel fertig ist. Leider. Aber ja, was mich auch beeindruckt, es sind jetzt wirklich mehrere Rekorde, die hier gebrochen worden sind. Und es ist wirklich schade auf der einen Seite. Aber ich bin jetzt schon bei dem Punkt, wo ich sage, von dem Ganzen auch profitieren und den Schwung mitnehmen. Oder? Weil alles ist irgendwann einmal fertig. Alles geht irgendwann einmal zu Ende. Und gerade bei diesem Thema jetzt geht es darum, was man dann nachher daraus macht. Oder? Das ist ein bisschen jetzt auch, soll auch unser Fokus sein. Da müssen wir auch, wir tun nicht nur das Turnier im Vorfeld, während dem Turnier, sondern auch, das ist ja auch ein Anspruch, den wir haben, so eine gewisse Nacharbeitung vom Turnier und was passiert dann in Zukunft. Und ich glaube, dort muss man jetzt auch ganz, ganz gut drauf schauen und das beachten.
Absolut, hey, das sagst du im Fall komplett richtig. Ich meine, auf der sportlichen Seite werden wir natürlich auch die Women's Super League eng begleiten, wie wir es gewohnt sind. Die fährt ja am 28. August an. Da habe ich auch noch etwas Schönes gelesen. IB hat da schon 1500 Saisonkarten verkauft. Ich glaube, in der letzten Saison waren es irgendwie 400 gesehen. Also das ist sicher schon mal eine sehr schöne Sache. Und wie wir es mehr als Podcast, aber natürlich vor allem die ganzen Juniorinnen und Spielerinnen und allgemein der Frauenfußball, dass das jetzt die Challenge ist, dass eben nachhaltig aus dieser Ehe etwas rauszuziehen, um noch weiter zu wachsen und so. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber geredet. Das ist sicher ja, jetzt die Challenge und auch das Ziel, und wo da all die Leute, die da beteiligt sind, haben werden. Ja.
Absolut. Ich glaube auch, wir als Podcast werden sicher im ein oder anderen Spiel auch präsent sein, das ein oder andere Reisli auch mal auf uns nehmen, um auch mal in andere Ecken, in Stadien zu schauen. Ich glaube, das wird jetzt auch immer wie mehr kommen, dass gewisse, die die Möglichkeit haben, auch im Stadion werden spielen. Weil die Zuschauer halt jetzt auch hoffentlich mehr werden schauen und werden wir sicher sein oder andere Mal auch vertreten sein. Kann ich schwer davon aus.
Definitiv. Hey, England, Spanien. Wir haben es schon so oft gesagt, die Comeback-Qualitäten, die die Engländerinnen ein weiteres Mal gezeigt haben, die muss man schon respektieren und gratulieren. Ich meine, auch gestern wieder, zum Gott mal schon meine Meinung sagen, ich glaube, wer der feinere Fußball gespielt hat, das ist, relativ klar Spanien gewesen. Aber die Engländerinnen, die gehen einfach nicht auf, die bleiben dran, die spielen körperlich, die spielen gescheit, die liegen vielleicht auch mal an, wenn sie kurz durchschnaufen. Sie spielen es einfach intelligent. Gerade in der Verlängerung, wo sie gemerkt haben, hey, ich glaube, vorne macht wahrscheinlich begrenzt Sinn, jetzt hier noch mit allem, mit Hochdruck der Siegtreffer suchen. Lieber schauen wir, dass Spanien keinen macht und gehen und hoffen aufs Penalty schießen, was sie ja schon mal gewonnen haben in der EM im Viertelfinal. Mhm. Also, ich muss schon den Hut ziehen von diesen Stehauf Qualitäten, die Engländerinnen weiteres Mal gezeigt haben.
Ja, absolut. Du merkst vor allem die Erfahrung. Das ist das, was du auch ein bisschen ansprechen willst. Die Erfahrung in diesen Momenten, in diesen Turnieren, wo die Emotionen auf dem Höchstpunkt sind, gerade in einem Finale oder auch die bisherigen Finalspiele. Mir ist so ein Punkt, der hat mir auch im Vorfeld schon müssen, oder hätte ich müssen erwähnen, wo ich mit dem Linus noch drüber geschwätzt habe im Daily. Ich weiss, im Nachhinein ist es immer gescheiter, das zu sagen, aber es ist halt schon so auch, oder? Wir haben ja dort kurz thematisiert, ob Kelly von Anfang an spielen oder nicht. Mhm. Und die Trainerin schätze ich jetzt schon auch ein, dass die ein bisschen etwas von Fußball versteht, von England.
Dritter EM-Titel in Folge für sie.
Ja, das ist jetzt ein bisschen sarkastisch gemeint, aber auf jeden Fall, mir leuchtet das schon auch ein, dass sie jetzt vielleicht nochmal bewusst gesagt hat, hey, nein, ich bringe sie dann erst rein. Gut, sie ist relativ früh reingekommen, aber gerade für eine Gegnerin, die das Turnier ja auch verfolgt haben, die der Gegner auch, oder die Gegnerin auch analysiert haben, sind sich ja schon auch bewusst, dann, jedes Mal, wenn die reingekommen ist, hat das Spiel nochmal eine andere Fahrt aufgenommen, oder? Sind wir uns auch einig.
Definitiv.
Und schon nur rein psychologisch ist das schon auch ein Punkt, wo du vielleicht Gegnerinnen kannst einschüchtern. Also einschüchtern, du weißt, wie ich es meine, sondern nicht, dass sie sich ins Hösli machen, sondern dass sie wissen, oh, jetzt kommt die. Die ist trotz im Vorfeld Geschichten und drum und dran, Fitness, weiß ich was, die ist ready. Und von dem Punkt her finde ich das eigentlich noch recht clever, oder? Weil es ist wirklich tatsächlich so, jedes Mal, wenn die reinkommst, irgendeine Flanke, irgendein Assist, irgendeine Goal, entscheidende Rolle, dynamisch war in den Aktionen, die sie gehabt hat. Weil sie jetzt nicht das einzige rausheben, das war natürlich eine absolute Kollektivleistung über die letzten Finalspiele vor allem auch. Irgendwann ist es auch kein Glück mehr, irgendwann ist es auch kein Zufall mehr, wenn du jedes Mal wieder zurückkommst. Aber das ist so ein Punkt, der mir vom Psychologischen her noch aufgefallen ist.
Ja, ich finde es spannend, weil du weißt, die Spielerinnen, die das Viertelfinale und das Halbfinale wahrscheinlich noch haben können umdrüllen, die sind auf der Bank genommen. Das heisst, die Spannerinnen sehen, hey, irgendwann kommen die dann rein. Haben schon gezeigt, dass sie das eben können. Also ich finde es einen spannenden Punkt, so auf der psychologischen Ebene. Und ich meine, gerade wenn man jetzt gerade auf die Chloe Kelly nochmal ist, dann fast Schicksal, dass sie dann noch eine entscheidende Penalty macht. Ich meine, sie hat vor 3 Jahren schon das entscheidende Goal gemacht an der EM. Also ja, auch wenn es, wie du natürlich absolut richtig sagst, ich meine, Spielerin des Spiels ist dann natürlich Hannah Hampton geworden mit ihren Penalty-Saves. Aber ja, so das Gesicht von diesem Triumph ist wahrscheinlich schon wieder Chloe Kelly.
Ja, vor allem von der Art und Weise, oder? Logisch, wir reden jetzt immer von denen, die nachher noch spielentscheidend sind, die noch mal reinkommen, die offensiv noch mal etwas bewirken. Aber ja, es ist schon so, auch wie du es jetzt auch noch mal kurz betont hast, sie haben halt in der Defensive auch einfach abgeliefert, oder? Und da kommen wir wieder zurück auf den Punkt von der Erfahrung. Ja, am Schluss muss ich sagen, Spanien war zu wenig konkret gewesen. Sie haben schon ihre Aktionen gehabt, aber gerade um einen 16er herum ist dort so der Durchbruch, die letzte Linie in der Box, ja, man sagt immer die Überzeugung, bin ich eigentlich kein Fan davon, aber dass der Ball dann halt aufs Goal kommt und nicht übers Goal oder neben das Goal, oder? Dort hast du schon gemerkt, dass sie Spanien wahnsinniges Leben schwer gemacht haben.
Ja, sinnbildlich für das war ja auch, wie doch fast für mich überraschend früh Buteyas ausgewechselt worden ist, wo ja, ihre Klasse sicher gleich hat können zeigen, aber wo jetzt schon im Vergleich zu vorherigen Spiel von Spanien eigentlich gar nicht ins Spiel gekommen ist, oder?
Ja, guter Punkt. Vor allem auch gegen die Schweiz schon hatte ich das Gefühl, leicht Pomatik gesehen. Also in der Vorrunde und so müssen wir nicht diskutieren. Aber ja, gestern haben sie die sehr gut im Griff gehabt, finde ich auch. Auch andere. Also ich meine, auch andere Spielerinnen haben es schwer gehabt, die nicht so gefährlich geworden sind, wie man sich das vielleicht aus spanischer Sicht im Vorfeld vorgestellt hat. Ja, das sehe ich schon auch so.
Ja, und es ist natürlich bitter, oder? Du stellst die Torschützenkönigin mit der Esther González, du stellst die Spielerin vom Turnier mit der Bonmatí, du spielst wahrscheinlich diskussionslos den attraktivsten Fußball. Und ja, dann spielt der Fußball halt einfach, der schreibt seine eigene Geschichte und du stehst dann halt gleich nur in Anführungszeichen mit der Silbermedaille da. Und England, wo, ja, um es nur noch mal wiederholen, das erste Spiel verloren hat in dieser Hammergruppe, dann den Weg zurückgefunden hat über 2 deutliche Siege gegen Holland und gegen Wales, im Viertelfinal 2-0 hinten sind und sich über das Penalty-Schießen qualifizieren, im Halbfinal 95 Minuten lang aus dem Turnier draussen sind und gleich nochmal weiterkommen. Es ist anders gelaufen wie bei den Männern, wo England auch ins Finale gekommen ist, ohne wirklich zu überzeugen. Dort hat Spanien gewonnen und jetzt gewinnt England zum zweiten Mal in Folge. Und eben, wie gesagt, so jetzt aus fußballromantischer Sicht hat Spanien wahrscheinlich verdient gehabt, aber eben mit all den Sachen, die wir angesprochen haben, ist England Europa, sind Europameisterinnen und ja, gestohlen kann es am Schluss auch nicht sein, oder?
Nein, ein Punkt will ich noch kurz ansprechen und dann ist es für mich eigentlich gut. Das Thema haben wir auch schon gehabt, in diversen Daily. Thema Flanken. Willst du gerade Fahrt aufnehmen? Weil ich finde, das muss man schon nochmal ansprechen, weil gerade England oder auch andere Mannschaften an diesem Turnier, aber sie kommen wieder zurück durch eine Flanke. Es spielt jetzt keine Rolle, wer die Flanke geschlagen hat und wer am Schluss Goal gemacht hat, aber es sind wieder die Flanken, die wir einfach auch mehrmals betont haben. Das kann so weh machen. da kannst du auch mal aus einem, sag jetzt mal aus dem Nichts, kannst du auch wieder zurückkommen, wenn du präzise, gefährliche Flanken in die Zone spielst, im 16er. Du siehst, die Spanierinnen stehen nicht gut in der Frauendeckung. Ich weiss nicht, wie du das ein bisschen siehst, aber ich denke, dir ist das sicher auch aufgefallen, oder? Im Verlauf des ganzen Turniers jetzt generell und auch gestern wieder.
Ja, definitiv. Also ich hätte dir den Ball gegeben, wenn du es nicht angesprochen hättest. Ich habe ja gestern noch kurz darüber geschrieben. Doch ein paar Mal über Flanken geredet in den Dailies, gerade bei diesen zwei Teams, speziell England. Und ja, es ist ja so. Also, ich meine, ja, nein. Ich will jetzt nicht sagen, sonst hätte es jetzt keine grosse Chance gegeben aus dem Spiel raus. Natürlich hat es die eine oder andere Szene gegeben auf beiden Seiten, vor allem auf spanischer Seite. Du hast es aber gesagt, es sind nicht wirklich fertig unbedingt gespielte Chancen gewesen, sondern eher eben vor dem 16 einmal abgedruckt und dann auch nicht wirklich präzise die Bälle von der Grundlinie in den Rückraum. Die haben die Engländerinnen sehr stark wegverteidigt. Und ja, die Flanken, eben das 1-0 von Spanien passiert auf der Flanke, der Golden Day, und das 1-1 dann Chloe Kelly auf der Russo, wo sie ja wieder ins Spiel zurückbringt. Es hat auch noch immer noch ein paar Szenen gegeben. Aber das ist, ja, ich würde sagen, das hast du, glaube ich, relativ früh schon mal angesprochen und erkannt. Und das Spiel gestern hat dir recht gegeben.
Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen, dass ich der gesehen bin, der das gesagt hat, sondern wir haben das ja mehrmals zusammen besprochen und das ist uns ja schon auch aufgefallen. Also, vor allem am Anfang vom Turnier sind oft Flanken zu weit oder hinter das Goal gekommen und dann immer wie mehr im Verlauf vom Turnier, wenn es auch eng geworden ist, einmal ein Spiel, egal welches Spiel das jetzt war, es ist oft über Flanken. Italien kommt mir jetzt auch gerade wieder in den Sinn, wo dort einmal weitergekommen ist. Es ist wirklich, das ist ein gutes Mittel, zum wenn man vielleicht einmal ein Spiel auf Augenhöhe hat, dass man den Gegnerinnen dort einfach weh machen kann, mit dem jetzt über die ganze EM bezogen. Aber ja, es ist so. England hat es geschafft. Am Schluss, muss man sagen, verdient. Aufgrund von der Art und Weise, von den letzten paar Spielen auch. Und was die Männer nicht holen, holen dann am Schluss jetzt halt einfach die Frauen. Und das muss man auch zuerst mal machen, gell? Zweimal in Folge Europameisterinnen werden. Hut ab, Chapeau.
Absolut. Hey, aus meiner Sicht zum Spiel nicht mehr gross hinzuzufügen. Jetzt von dir noch etwas zum Spiel.
Nein. Wir können jetzt mit dem Alltag wieder anfangen.
Weil dann würde ich sagen, bevor wir überleiten, einfach nochmal, weil es jetzt halt so wahrscheinlich über das Turnier das letzte Mal ist, wo wir länger darüber reden. Klar wird es immer wieder mal Sachen geben. Aber an dieser Stelle einfach, glaube auch im Namen von Linus und von Walle, sicher von Robin und mir. Hey, es hat mega Spass gemacht, die EM. Auch die ganzen Feedbacks, die wir bekommen haben, die ganze auch, ja, Begleitung auf Instagram zum Beispiel auch, wo ja jetzt gerade auch noch ein Gewinnspiel am Laufen ist, wo schon recht viel Beteiligung hat. Die ganzen Auftritte auf dem Barfi mit Gästen, die ich jetzt gar nicht aufzählen will, wenn es so viele gesehen sind. Aber ich meine, da haben wir ein paar Highlights gehabt. Wirklich, ich glaube, einfach ein Danke an dich, Robin, und an Linus und an Walle auch. Aber auch ein Danke an alle, die zugelassen haben, die verfolgt haben bei den Dailies. Hey, es hat mega Spass gemacht. Ich muss noch ein bisschen verarbeiten, dass es jetzt vorbei ist. Aber hey, wirklich ein grosses Danke.
Kann ich mir nur hinzufügen. Auch, das kann man auch noch schnell sagen, die uns ein bisschen auch unterstützt haben im Social-Media-Bereich, wo Fotos gemacht haben, wo Videos gemacht haben, wo das wahnsinnig engagiert gemacht haben. Auch grosses Dankeschön an euch. Es hat uns wahnsinnig geholfen. Und so haben wir uns auch absolut auf das können konzentrieren. Vor allem wir, die auf der Bühne sind, was dort auch wichtig war für uns. Ja, das dürfen wir auch sagen, uns gut können repräsentieren. Und ja, danke ist eigentlich... Das reicht, das ist das richtige Wort.
Genau, du hast jetzt genau die Bühne angesprochen. Meine, gestern sind wir auch noch mal in Form von Linus auf der Bühne gesehen, wo vom Jeff Baltramia interviewt worden ist. Also ich glaube, einen besseren Abschluss hätte es auch aus unserer Sicht nicht können geben.
Meinst du, darf ich schnell unterbrechen? Meinst du, wir sehen den Linus noch? Weil er hat ja gesagt, jetzt habe ich das Podcast-Game alles durchgespielt, mit dem Jeff auf der Bühne noch gesehen und zum Abschluss habe ich noch lustig gefunden, gell?
Ja, der Linus, der ist am Fliegen wahrscheinlich.
Der Linus ist, glaube ich, im Anflug beim SRF jetzt.
Hey, dann müssen wir aber schauen, dass wir ihn noch bei uns behalten können. Ja, weil ja, jetzt ist er natürlich auf der grossen Bühne angelangt.
Für das haben wir unsere Arbeitsverträge, die wir hier haben beim Game Changer, da müssen wir dann schon gut verhandeln.
Ja, da muss schon ein gutes Angebot kommen, dass wir das reinlösen.
Was machst du denn, Till? Gell? Du sitzt dann am Tisch mit denen.
Gut, ich habe da Connections zu Anwälten. Da schauen wir schon, dass wir einen Knebelvertrag irgendwie noch geben. Ja, ey, wirklich vielleicht als letztes noch, ich habe es schon kurz angesprochen, aber auf Instagram GameChangerTalk Bodenstrich, nebst all den Sachen, die auch du jetzt gerade erwähnt hast, dem coolen, aus unserer Sicht zumindest coolen, aber es ist auch, glaube ich, recht gut angekommen, von dieser EM-Content, von dieser EM, läuft jetzt gerade ein super tolles Gewinnspiel. Nämlich ist es ein originales Shirt von der Schweizer Frauen-Nazi, unterschrieben vom ganzen Team, wo ihr könnt gewinnen. Geht also vorbei, GameChangerTalk Bodenstrich auf Instagram, macht mit. Das Gewinnspiel geht noch eine ganze Woche, es ist noch genug Zeit zum Mitmachen, das auch ein bisschen streuen, um eure Chancen erhöhen. Und bin sehr gespannt, wer das denn gewinnt. Das werden wir dann am nächsten Montag in der Folge bekannt geben, oder?
Ja, da ist schon recht etwas gegangen, wie ich mitbekommen habe, oder? Da sind schon einige, die heiß auf das Liebling sind.
Zu Recht.
Ja.
Völlig. Gut, also, durchschnaufen, EM für den Moment abgehakt. Es geht in Alltag. Die Super League hat angefangen am Freitag zu oben. Und auch hier wieder schnell, bevor wir auf die einzelnen Spiele gehen. Ich meine, wir haben in der letzten Saison ja Woche für Woche eigentlich unsere Vorhersagen und unsere Analyse irgendwie wieder mit müssen umkrempeln, weil es so unvorhersehbar war, zumindest sage ich in den ersten vielleicht drei Viertel von der Saison, bevor dann der FCB durchgezogen hat. Und jetzt startet die Super League mit 5 von 6 Spielen, wo das Team gewinnt, wo zuerst in Rückstand geht. 25 Goal in 6 Spielen, der Meister verliert, Servette als Zweite von der letzten Saison verlieren, Lugano verliert, ein Aufsteiger gewinnt. Also es startet einfach schon wieder verrückt.
Ja, yeah. Wirklich gut zusammengefasst. Die Einzigen, die relativ gut gestartet sind, sind Berner gewesen. Aber es ist wieder einiges los auf diesen Plätzen. Viel Goal, cooles Spiel. Ich habe auch das ein oder andere Spiel wirklich schon wieder können. Ich habe ja gesagt, ich habe den Switch relativ schnell gefunden, können verfolgen. Und an dieser Stelle können wir ja gerade mit dem ersten Spiel anfangen, würde ich sagen. Mit dem FC Zürich, der ja am Freitag schon angefangen hat im letzten Grund gegen den FC Sion. Wo das Spiel dann am Schluss 2-3 verliert, aus Sicht von der Zürcher. Und ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe den Match geschaut. Ich war wahnsinnig gespannt auf den neuen Trainer vom FCZ, wo ja relativ weit oben auch assistiert hat. Ist ja der Assistent von Ten Hag, wo jetzt bei Leverkusen Trainer ist. Bei Manchester United war er Assistenztrainer gewesen, wo grosse Erwartungshaltung hat jetzt im Vorfeld auf die neue Saison beim FC Zürich, wo jetzt etwas muss gehen. Ich glaube, oder ich meinte zu wissen, dass FCZ-Fans, jetzt auch etwas wollen sehen von dieser Mannschaft, was Identifikation ist ein Thema, das Resultat sicher auch, wo mein Konstanten sind. Aber es ist jetzt bereits die erste Niederlage in dieser Saison.
Ja, und du sprichst es an. Ich glaube, etwas, wo sogar auch offiziell wieso darüber geredet worden ist, also nicht nur intern, aber vom FCZ ist ja gesehen, man will eine Saison irgendwie ohne Nebenschauplatz. Das, was letzte Saison sicher sehr, oder aus meiner Sicht zumindest, dazu beigetragen hat, dass die Saison am Schluss doch als nicht erfolgreich bezeichnet werden kann. Und dann hast du in der Vorbereitung hörst viel Gutes über den neuen Trainer. Du hast, sag ich, den Sportchef nicht mehr auf der Bank, was vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, dass es vielleicht ein bisschen weniger Geschichten jeweils gibt. Du bist 2-0 in Führung, spielst besser, bist verdient 2-0 vorne, super, schießt ein Traumgoal. Und über das, was dann passiert, reden wir sicher noch. Aber jetzt stehst du nach dem Spiel da, hast daheim verloren und es ist schon wieder der erste Nebenschauplatz aufgegangen, wo der FCZ sogar offiziell hat müssen kommunizieren, dass es irgendwie nicht so ist. Weil man hat da irgendwie mal von einem Ultimatum gehört, wo die Zürcher Südkurve einen Verein gesetzt hat von irgendwie 3 Spielen und bis dort, wenn sie, bis, also inklusive diesen 3 Spielen, nach diesen 3 Spielen, wenn sie, oder in diesen 3 Spielen, wenn sie genau das sehen, was sie fordern, wie du es gesagt hast, oder Identifikation, Leistung, Fokus auf den Sport und nicht auf die Nebenschauplätze. Und dann muss Canepa schon eine Medienmitteilung rauslassen und sagen, dass das nicht so ist, dass man selbstverständlich in einem konstruktiven Austausch jederzeit ist mit der Kurve, aber dass es da kein Ultimatum gibt. Und irgendwie jetzt redet man schon wieder ein bisschen so über das, was neben dem Feld passiert. Das ist einfach, ja, dankbar unglücklicher Start, sowohl vielleicht das Nebenplatz, wenn man jetzt noch nicht zu gross reden, aber wechseln wir wieder auf den Platz. Du bist 2-0 vorne gegen Sion, wo auch sehr, sage ich, ja, unter Druck gesehen, also vor allem in Form von Didier Tolo, oder? Die haben auch jetzt nicht die prächtigste Saison gespielt. Bis zur, weiß auch nicht, wie viel der Minute ist, 82, 80. ungefähr. Und dann brichst du so ein. Das ist schon auch sportlich ein sehr bitterer Auftakt für Zürich.
Ey, eben, du hast schon betont, völlig im Spiel gewesen. Völlig Spiel unter Kontrolle gehabt. Ich habe speziell auf den FCZ geschaut in diesem Match, weil ich sehe wirklich die Spielphilosophie von diesem Trainer, wo mir eigentlich Freude macht. Das kommt über Dominanz. Sie sind wendig gepflegten Fußballspieler hinten raus. Und innen gehört sie dann am Schluss das Spiel aus der Hand gegeben. Hat sich aber ein bisschen abzeichnet, aufgrund auch von der Einwechslung von Sio. Wo dort wirklich nochmal etwas können machen. Ich meine, es ist Lukembia, Berdeyes, Chipperfield, Buschlarem, wenn ich das falsch ausspreche, wo dort in dieser Schlussphase nochmal reingekommen sind. Botelli, der dann am Schluss noch das entscheidende Goal macht. Und für mich eigentlich völlig unerklärlich, dass das Spiel dann so aus der Hand gegeben wird und du lässt sie dort nochmal zurückkommen. Das Goal hat sich eben, wie gesagt, schon ein bisschen der Anschlusstreffer hat sich abzeichnet. Auch wieder über eine Flanke ist das Goal passiert.
Ich kann es auch gar nicht sagen, du hast meine Flanke auch wieder.
Nein, wirklich super rausgespielt. Auch das zweite von Sio war eine Flanke, wo sie meiner Meinung nach in der Box schlecht stehen, nicht gut wegverteidigen. Man hat auch in dem Interview rausgehört, nachher, dass sie das im Vorfeld enorm angeschaut haben. Auch. Dass man dort präsent sein muss aus Sicht des FCZ. Aber es ist dann eben das Gegenteil passiert. Und sie hat dann den Anschlusstreffer verdient geschossen. Und nachher auch den Ausgleich. Aber am Schluss vom Spielverlauf, wie das Spiel alles stattgefunden hat, darf der FCZ dort nie den Match noch so verlieren in der Nachspielzeit. Wir können gerne auf das 3-2 noch schnell eingehen. Wo ich eine persönliche Meinung habe.
Vielleicht dass, zuerst noch.
Der Brecher, ja, der steht nachher im Interview an und sagt, es ist eine Fehlerkette, es ist nicht nur die Jungen und etc. Kaufe ich ihm nicht ab, bin ich ganz ehrlich, kaufe ich ihm nicht ab, weil Körperspruch nach dem Goal direkt auf einen Jungen war, nur den Jungen zusammengeschissen hat, die Hände verrührt hat, den Jungen auch zurechtgewiesen hat. Er sagt im Interview, dass wenn der Goalie rauskommt, dass er Platz braucht, um den Ball wegzuhauen. Oder der Verteidiger haut den Ball auf die Seite raus. Das ist so ein bisschen die Ding. Ich sage, in dieser Situation muss es gar nicht sein, dass der Goalie rauskommt. Und wenn er rauskommt, dann muss er einfach alles wegräumen, wo dort ist. Und dann musst du halt den Ball trotzdem irgendwie weghauen. Oder auch wenn du noch einen abschießt. Es sind, glaube ich, 3-4 Spieler dort um ihn herum gestanden. Für mich ist das ein bisschen zu einfach, dann nachher den Jungen auf dem Platz zusammenschießen. Finde ich gut nicht. Vor allem eben, der hat im Fall wirklich einen guten Match gemacht. Das ist der Name nochmal.
Neil Volken.
Ja, linker Verteidiger, ein interessantes Profil. Wirklich gut. Sio ist dann schon auch mehrheitlich dann über die rechte Seite gekommen. Aber alles, was so mit Ball war, habe ich interessant gefunden von diesem Spieler. Und das ist normal. Spannend, ist normal, dass das ja, es ist normal, dass ein Junge ein bisschen Lehrgeld zahlt, vielleicht am Anfang von einer Saison, aber ich erhoffe mir schon noch, dass er dort jetzt vielleicht auch aus gewissen Sachen lernt, aber wahnsinniges Potenzial rum.
Spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, mit dem Wissen wird der junge Spieler jetzt auch also der ist 18, in die Woche starten, weil ich, wo den Match nicht gesehen habe, live, habe natürlich gesehen, hey, beide Goal, also das 2-1 und das 2-2, gehen über seine Seite, also über die linke Zürcher Seite. Nee. Beim 3-2 ist er auch beteiligt, oder? Du hast es angesprochen, mit irgendeiner Schuld hier oder her, aber auch mal beteiligt an einem Missverständnis. Mit dem Bracher, wie du gesagt hast, die Reaktion vom Bracher direkt nach dem Goal habe ich auch gesehen. Wo er direkt zu ihm schaut, was natürlich im ersten Moment wird es dann nicht gut gegangen sein nach dem Spiel. Aber jetzt, wenn Leute wie du und mehrere natürlich auch im Verein selber den Match dann gesehen haben und da auch gute Sachen gesehen haben, wird sicher einfacher sein für ihn, das zu verarbeiten, oder? Vielleicht hast du noch das Interview angesprochen, das habe ich vorhin gar noch nicht erwähnt, auch der Steven Zuber hat den Interview gegeben, wo du gemeint hast, hey, es ist jetzt das erste Spiel gewesen, aber gefühlt liegen die Nerven schon blank. Bei ihm zumindest. Er hat auch gesagt, man kann jetzt nicht immer wieder das Argument bringen von den Jungen. Und hat da relativ gereizt auf die Nachfragen vom Journalist reagiert. Ich glaube, es tut, so wiederholen wir uns, auch ich von letzter Saison. Ich glaube, die tun einfach gut dran, das jetzt so aufzuarbeiten. Und ich meine, die ersten, sagen wir mal, 60, 70, 80 Minuten hat man ja genau den FCZ gesehen, wo man in der Vorbereitung fairerweise auch gegen eher schlechtere Gegner, also zumindest unterklassigere Gegner, gesehen hat, überzeugen, die Spielphilosophie, die du angesprochen hast, dass man die positiven Sachen nimmt. Und jetzt nicht wieder da schon den Teufel an die Wand malt.
Absolut. Das Ding, es ist eigentlich relativ einfach erklärt, oder? In dieser Phase, jetzt schauen wir uns 3-2 weg von dem Fehler, der passiert ist dort. In dieser Phase vor dem Anschlusstreffer wechselt Sio drei Spieler ein. Und beim FCZ ist der ein oder andere ein bisschen am Limit gelaufen und passiert relativ wenig von den Einwechslungen. Die haben erst dann in der 66. Einwechsel gemacht und dann nach dem Anschlusstreffer. Die Einwechslungen kann man darüber diskutieren, sind meiner Meinung nach nicht wirklich gut reingekommen vom FC Zürich. Aber wenn du den Fußball spielst, wie der Trainer das will, musst du genau in dieser Phase, wenn ein Gegner noch das Gefühl hat, er kommt zurück, musst du erst recht probieren spielerisch dann den Gegner noch mehr laufen lassen. Oder? Weil jeder Aktion, wo du im Gegner noch ein Gefühl gibst, ey, da, wir können noch etwas holen oder leichtfertige Fehler hergibst, gibst du mehr das Gefühl, dass die den Match vielleicht sogar können noch drehen oder zumindest den Punkt holen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt beim FCZ. Angefangen hinten raus, wo man oft unnötige Pressingball gespielt hat. Auch wenn Sio das Anlaufverhalten nachher ein bisschen angepasst hat, die sind höher angelaufen, die haben mehr Pressing gespielt, dann, weil sie auch nichts zu verlieren hatten. Aber trotzdem hätte ich mir dort ein bisschen gewünscht, dass man das ein bisschen eleganter löst. Angefangen auch, ich muss ihn nochmal ansprechen, weil gerade in dem Spiel, wo der Trainer will spielen, brauchst du den Goalie enorm. Oder? Und das haben wir dann gesehen, der ist mehrmals oder oft sehr hoch auch im Spielaufbau dabei gewesen. Und das ist einfach der Unterschied hinten raus. Mit dem Goalie bist du immer einer mehr, wenn du das spielerisch willst lösen. Und das hat mir dann schon auch gefehlt, dass man wie eine gewisse Angst dann hatte, was ist jetzt, wenn man einen Fehler macht oder der Gegner zurückkommt, das hast du richtig gespürt vor dem Fernsehen, oder? Und das habe ich ein bisschen vermissen lassen, dass auch gerade der Brecher dort dann erst recht. Und letzte Saison haben wir das Thema ein bisschen, das Goalie-Thema ein bisschen bei IB gehabt. Ich sage, auf Dauer, der Trainer muss sich auch etwas überlegen, oder? Weil gerade die Goalie-Position bei seinem Spiel enorm wichtig ist. Und wenn er das komplett will, so durchziehen will, muss er dort früher oder später auch überdenken, ob das eine richtige Position ist.
Gut, hey, spannend. Janik Brecher wird schon angezählt vom Robin. Ja. In Zürich, was man sicher sagt. Also, was man sicher sagen kann, ich meine, letzte Saison habe ich es ja gesehen, mit dem David von Balmus. Mal schauen, ob das jetzt die neue Love Story von der Saison wird, Robin Kamber und Janik Fächer.
Nein, ist nicht persönlich, aber es ist einfach aufgrund vom Fußball, wo der Trainer will spielen. Und ich sehe dort schon gewisse Probleme, wenn man das Spiel ein bisschen verfolgt. Das heisst, es muss nicht immer etwas passieren. Und auch nochmal, es ist jetzt nicht wegen einem Fehler oder so, sondern einfach so gesamt, generell über das ganze Spiel bezogen, was mir aufgefallen ist. Und mit dieser Phase, die dann passiert ist, wo sie dann das Gefühl gegeben hat, dass sie das Spiel drehen können.
Was man auch mal sagen kann, Zürich ist schon das erste Mal unter Druck nächste Wochenende gegen Luzern auswärts. Und Sion kann doch, wie letzte Saison, glaube ich auch, wenn sie auch am Anfang haben sie recht überrascht. Mal schauen, nächste Saison das erste Heimspiel, nächste Wochenende das erste Heimspiel gegen Lugano dann. Ich habe gesagt, wir gehen zum nächsten Match mit dem gleichen Resultat, mit einem ähnlichen Spielverlauf, nicht ganz ähnlich, aber auch dort. Ist am Schluss 3-2 für das Auswärtsteam. Gehen am Samstag. GC Luzern 2-3. GC geht zweimal in Vierung. Am Schluss ist es ein weiterer Export aus der Luzerner Talentschmiede mit dem Ferreira, Superleague-Debütant, der es 3-2 macht. Was hast du dort? Wie hast du das Spiel gesehen?
GC, wo sehr gut die erste Halbzeit gespielt hat, guten Eindruck hinterlassen hat. Da ist auch Potenzial rum mit dem neuen Trainer, das merkt man schon. Laufen höher an, probieren auch das ein oder andere Mal gepflegten Fußball spielen, wo verdient zweimal in Führung gegangen sind. Aber es dann verpasst haben, die haben dann noch einen Pfostenschuss gehabt dort.
Im Stand von 2-1.
Richtig, also, wo sie schön sind. Genau, sie könnten eigentlich mit 3-1 in Führung. Wir bekommen zwar vor der Halbzeit nochmal eine Penalty, aber ist das, glaube ich, ein entscheidender Moment gewesen, dass, wenn du es 3-1 machst, ist das psychologisch auch nochmal ein bisschen anders für Luzern. Logisch ist dann noch die ganze zweite Halbzeit und dort haben sie es dann auch ein bisschen vermissen lassen, dass sie dann Tore ziehen, oder? Aus Sicht von GC. Und Luzern, wo ja bekannt ist, dass sie ja immer bis in die letzten Minuten nochmal daran glauben, dass sie mindestens einen Punkt mitnehmen können, wo mit ihren Zuzügen, jetzt sicher auch nochmal angesprochen, die Giusto, wo schon das erste Mal können, zeigen, warum Luzern ihn geholt hat. Ein Girbic, wo zwar ein Penalty-Goal gemacht hat, in Anführungszeichen nur, aber auch sehr präsent ist, unangenehmer Stürmer, wenn der top, in Topform ist. Spadanu da, wo jetzt auch letzte Saison immer wieder mal Probleme gehabt mit kleineren Verletzungen, wo auch ein sehr interessanter Spieler ist, den ich auch noch kenne von der Challenge League. Also der tut immer weh im 1 gegen 1. Der muss, das ist ein Spieler, der auch oft muss doppeln, weil er so gut ist. Also eben... Silva ist angesprochen, ist noch gefühlt in Malta gewesen, wenn man da ein bisschen Geschichte noch vom Fricke anhört. Also der ist ja irgendwie, das kann man ja schon schnell erzählen, der ist nach der Saison auf dem Weg in Sommerferien, ist in Malta gelandet, bekommt das Telefon vom FC Luzern, dass er die Möglichkeit hat, mit ihnen ins Trainingslager zu gehen und 3 Stunden später ist er wieder in der Schweiz gelandet. Passt zu dieser Story, dass er erst 3-2 macht, finde ich mega toll, dass es auch wirklich so einen jungen Spieler wieder gibt, wo die Chancen dann auch sehen und dann im Nachverlauf von dieser Vorbereitung, im Meisterschaftsbeginn, die Chance dann auch nutzen und da sind. Also beide Mannschaften, unabhängig vom Resultat her, glaube ich schon, dass das könnte interessant werden für die nächsten Spiele. Aber am Schluss verdient das Luzern den Match dann gewinnt, oder?
Ja, also ich würde sagen, was man sicher, du hast es auch schon gesagt, 2 Sachen kann rausheben, oder 3 Sachen vielleicht. Ich meine, GC hat definitiv, ich meine, auch mit dem Ganzen drumherum, dem Alain Sutter, es wirkt gefestigter, es wirkt so, als ob man einen Plan hat, wo der Trainer ein grosser Teil davon ist. Es wirkt nicht mehr so, wie soll ich das sagen, irgendwie so, es scheinen grosse Überlegungen gemacht zu werden, wohingegen in der letzten Saison teilweise so ein bisschen, ja, irgendwie so spontane, impulsive Entscheidungen gewesen sind. Ein bisschen auch immer ein bisschen am Hadern, immer irgendwelche Brandherde gegeben hat. Also es scheint auch schon mal besser zu sein. Luzern, der zweite Punkt, wo wieder mal, wie letzte Saison, Moral zeigt. auch am Anfang von der Saison haben sie das letzte Jahr oft gehabt, wo zweimal hinten ist und dann gewinnt. Und vielleicht eine Personalie, die ich nicht so erwartet habe, also dass der Matteo Di Giusto Qualitäten hat, das ist klar, aber dass es gerade so ein Traumauftakt ist, direkt von Anfang an, direkte Goal, direkte Assist zum Siegestreffer. Ich denke, der braucht vielleicht schon noch ein bisschen Zeit. Der ist ja noch nicht lange bei Luzern. Der hat auch gewisse grosse Teile der Vorbereitung nicht mit Luzern gemacht. Dass der gerade in die Startelf kommen und so einen Impact hat, also auch Hut ab vor ihm.
Super Fußballer, sehr intelligenter Fußballer, technisch versiert. Da sieht man einmal mehr, wie wichtig es ist, dass man einen Trainer hat, der höhere Stücke auf einem hat. Und das ist ja so, die haben ja schon zusammengearbeitet beim FC Vaduz, das hat der Frick auch so gesagt im Interview, er selber auch, der Di Giusto. Und mich hat es eigentlich nicht verwundert, weil der kennt alles, der kennt die Art und Weise, wie der Frick will spielen. Und ja, ihm kommt das jetzt zum Beispiel entgegen, wird ihm auch in den nächsten Spielen noch entgegenkommen. Und wundere mich eigentlich nicht, dass das so jetzt gerade funktioniert hat. Was auf der anderen Seite noch mir aufgefallen ist, bei GC hat es einen jungen Yannick Bettkober, der ein bisschen alt aussieht in gewissen Aktionen. Er hat vor 3 Jahren oder 4 Jahren noch bei Juventus gespielt und hat sich dann über die U21 von GC jetzt sicher auch verdient, den Platz geholt im ersten Spiel von Anfang an. Aber braucht schon auch noch ein paar Spiele, Zeit und Erfahrung bei GC, gerade in dieser Personalie gibt es noch ein, zwei andere auch. Verteidigung, ich weiß nicht, die Situation hast du sie gesehen beim Penalty von Kirbic.
Mhm.
Dort so unglücklich. Das sind so Aktionen, die du als Junge halt noch musst lernen. Wenn gehe ich am Boden, wenn vor allem in der Box, wo noch zusätzlich musst aufpassen, lohne ich vielleicht einmal einen noch mehr vorbei, ich habe ja vielleicht die anderen noch, oder mache ich den Winkel nachher so zu, dass er nur noch eine Option hat in der Box und nicht vielleicht immer gerade auf Tutti geht. Aber ja, also bei beiden Mannschaften, aber vor allem bei GC, müssen sich gewisse Sachen schon noch finden. Mit Ausblick, dass es schon auch eine Tendenz hat, die interessant sein könnte, gerade mit den Trainerpersonalien, die sie jetzt haben.
Ja, nächste Woche hat das Auswärtsspiel in Basel für GC. Dann auch, sollte gemäss meinen Informationen auch der Neuzugang oder ausgelehnt vom FC Bayern, wo die ja grosse Stück drauf halten, der Jensen spielberechtigt sein. Luzern daheim gegen Zürich, wo wir vorhin darüber geredet haben. Es treffen schon spannende Teams aufeinander. GC, FCB, beide mit einer Niederlage gestartet. Luzern mit einem Sieg. Zürich, wo schon angezählt ist, übertrieben gesagt. Also, wird sicher spannend. Hat gesagt, absolut. Wir gehen auch zeitgemäss ein bisschen, wenn ich Zeit anschaue, da, wenn ich nicht schon beim ersten Teil wieder komplett überziehen. Zum nächsten Mal, zum Samstag, St. Gallen gegen FCB. St. Gallen, wo der Meister mit 2-1 schlägt. Ich meine, wenn ich da gerade anfange, ich hätte das Spiel anders erwartet, ehrlich gesagt.
Ich glaube, die meisten, oder?
Ja, wahrscheinlich die meisten. Ich meine, der FCB startet eigentlich gefühlt mit der exakt selben Elf, wo am Ende der Saison den Titel so souverän und überzeugend geholt hat. Zwei andere gibt es gegeben, das sind zwei Neuzugänge, wo gemäss mir eigentlich das Kader positiv ergänzen, mit dem Tsunemoto auf der rechten Seite und dem Coindredi, den der Mann ja auch gut kennt von Lausanne im Zentrum, der noch den Vorzug bekommen hat vor dem Medinho, der ja fest verpflichtet worden ist, aber noch nicht allzu lange jetzt wieder zurück ist. Und eben so ein gefühlt eingespieltes Team, jetzt nicht nur aufgrund von dieser Vorbereitung, aber auch weil man sich kennt von der letzten Saison, trifft auf St. Gallen, wo jetzt schon grosse Änderungen gehabt hat im Vergleich zu der letzten Saison, auch Abgänge gehabt hat, wo auch junge Spieler gespielt haben. Also ja, da haben einige, du sagst es richtig, wahrscheinlich ein anderes Resultat erwartet, aber am Schluss gewinnt St. Gallen 2-1, wo man muss sagen, es ist nicht gestohlen, weil die St. Galler, die sind auf den Platz gekommen und haben genau das gemacht, was man in so einer Situation muss machen. Sie haben es über einen Einsatz gemacht, sind gätzig gewesen, sie haben den FCB genervt, sie haben Jadon Shaqiri, wenn ich zu meiner Person nenne, richtig genervt, dass der sich hat nicht können entfalten und gewinnen am Schluss das Spiel daheim mit 2-1.
Absolut. Spielentscheidend ist sicher die Aktion von Albi, der Kopfball. Wenn der reingeht, dort ist ein bisschen mehr, sage ich, Entlastung. Mehr Selbstvertrauen noch, obwohl beim FCB sollte es ja nicht an Selbstvertrauen mangeln. Aber spielentscheidend ist sicher gewesen, du hast es angesprochen, Jadon war auch ziemlich verärgert gewesen. Ich glaube nicht nur wegen der St. Galler, sondern auch wegen der beiden Flügel, wo meiner Meinung nach vor allem in der zweiten Halbzeit, wie ich das gesehen habe, viel unnötige Bälle zu schnell verloren haben, zu unüberlegt in den Aktionen gewesen sind.
Das hätte ja, die haben sich nicht können entfalten, oder? Yeah. Also, yeah. Ich meine, Ottele und Traoré, habe ich gefühlt gar nicht gesehen im Spiel. Und Ottele jetzt auch nicht so überzeugend wie letzte Saison, bei weitem nicht.
Der Ottele hat oft im Ansatz eine gute Entscheidung getroffen und dann Folgenaktion, oder? Und dann ist meistens ein Ballverlust gekommen. Und das hat Jadon dann schon auch ein bisschen, glaube ich, gestört, oder? Er hat sich schon mehr Entlastung gewünscht in der Phase, wenn du in der Hälfte vom Gegner bist, dass du auch den Angriff dann anständig kannst vorbereiten und zu spielen. Weil jedes Mal, wenn du den Ball wieder verlierst, dann musst du wieder gegen den Ball reagieren. Und wenn du mehrheitlich Ball verlierst, nachher hast du in dieser Situation, ist das dann irgendwie mühsam. Geht auch um Kräfte. Und es sind halt die Spiele, du weißt das auch, in St. Gallen, Publikum ist noch hinten dran, wo die nach vorne peitscht. Und auch die, wenn die dann das Gefühl bekommen, hey, es ist da etwas zu holen, egal ob das der Schweizer Meister ist oder Doublesieger, spielt keine Rolle und das haben sie dann genau ausgenutzt, mit einem Doppeltorschütze an dem Tag, wo der Görtl 2 Goal gemacht hat, eins dann noch aus Sicht von St. Gallen ins Richtige, auch ein typisches Görtl-Goal. Was sagst du zu dieser Situation? Da würde ich noch schnell deine Meinung gerne hören, mit dem Schmidt, wo dort ein bisschen schwierig, aber ein bisschen unglücklich noch aussieht. Foul, nicht faul, ich weiß nicht. Was sagst du zu dieser Aktion?
Ja, also ganz, ganz genau, wie der Ablauf war von Balltreffen und dann Gegnertreffen, habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ich meine, sage ich, im zentralen Mittelfeld, wenn es so eine Aktion ist, wird es wahrscheinlich abpfiffen, einfach schon rein, weil ein Görtler natürlich, jo, mit dem gestreckten, ich weiß nicht, ob es durchgestreckt ist, aber mit dem Bein vorausgeht. Aber jetzt in dieser Situation sehe ich jetzt keinen Grund, das Goal nicht zu zählen zu lassen. Eben, wie gesagt, er geht auf eine Art gefährlich, in Anführungszeichen, zu dem Ball. Aber schlussendlich, ich habe auch gar nicht gesehen, eben zu welchem Zeitpunkt und wie fest und ob überhaupt, wahrscheinlich schon, er trifft ihn wahrscheinlich schon. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, das Goal zu aberkennen. Und ja, dann sitzt, ja, ich meine, am zweiten Pfosten, wenn du dort halt so zum Ball kannst gehen, hast du wahrscheinlich schon etwas nicht ganz richtig gemacht von der Verteidigung her. Aber ja, das macht den Görtler halt auch aus. Ich meine, gerade ihn nochmal zum Rausheben. Klar macht das Eigengoal sehr unglücklich, da kann er ihm jetzt auch nicht viel machen. Aber nachher zeigt er seine Leaderqualitäten. Mehrheitlich vielleicht im Vergleich zu früher, natürlich immer noch auch im Spielerischen, aber vor allem halt als Leader, der vorangeht, wo eben, gerade wenn ich an eine Aktion denke, wenn Jadon Shaqiri grauenhaft auf die Nerven geht und auch sonst immer wieder den Einsatz zeigt, was eben braucht in so einem Spiel, wo auch ein Publikum animiert, wo genau das macht, wo ein Captain, wo ein erfahrener Spieler mit so einem, sag ich, noch nicht geübt zusammengespielende Team muss leisten, ja.
Der angesprochene Dialog zwischen Görtler und Shaqiri einmal, was es gegeben hat, der ist ja recht lang, ist etwa 30 Sekunden gegangen. Das hätte ich gerne gehört, was sie da
gesagt haben. Ich hätte auch gehört, ich hätte es auch gerne gehört.
Ein bisschen Trash-Talk.
Ja, ja. Ich habe es mir vorgestellt, was sie miteinander reden. Aber ich glaube, ich bin wahrscheinlich nicht so richtig.
Vielleicht besser gesehen, dass man das eine oder andere nicht verstanden hat.
Ich glaube, in dieser Aktion ist es wahrscheinlich wirklich besser, dass man es nicht gehört hat.
Einen will ich auch noch schnell erwähnen, aus Sicht von St. Gallen, der Köbels, der ja schon auf dem Absprung ist, wie man bei Zuse gehört. Der hat schon, der ist schon Qualität. Walle hat auch schon in der letzten Saison, ist ja, kann man schon auch sagen, ein Fan von ihm, mehrmals erwähnt. Da sieht man schon, dass der jetzt bereit ist für den nächsten Schritt, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, absolut. Ich meine, du hast es vorhin angesprochen. Ich finde es unfair natürlich, das 1-2 so zu vergleichen. Aber ein Köbels, der köpft ihn aus, keine Ahnung, 13, 14 Meter. Gefährlich in Richtung oberen Winkel.
Unhaltbar.
Ja, ich bin schlussendlich zum Schluss gekommen, an einem Marvin Hitz kannst du nach diesem Match keinen Vorwurf machen. Ich meine, der Save in der ersten Halbzeit, das ist vielleicht einer von der besten, den ich von ihm nicht jemals, aber vielleicht die Zeit beim FCB gesehen habe. Also dort ist er ultra schnell unten und hat den. Auch sonst hat der FCB in der ersten Halbzeit und darüber raus im Spiel, wo St. Gallen vielleicht auch schon hat können in Führung gehen. Bei diesem Goal vom Köbels habe ich das Gefühl, wenn er die Bewegung weitermacht, könnte er den auch haben.
Der Zubi sagt im Studio, im Fernsehstudio, sagt er, er will ihm nichts ankreiden bei diesem Goal.
Okay.
Weiß ich
ja, nicht. Eben, es ist auch überflüssig, über das zu reden. Ich sage mir den Punkt, ein Köbels kriegt die eine Flanke und köpft ihn so dermaßen gefährlich Richtung Goal. Und auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, hat der FCB auch grosse Chancen gehabt. Und alle voran der Kopfball vom Albi, wo Ajeti, wo viel näher am Goal ist, wo ungestörter ist, wo er einfach nicht richtig trifft. Und du hast vorhin ein Wort Selbstvertrauen angesprochen. Ich glaube, Albi und Ajeti, dem sollte es eigentlich nicht an Selbstvertrauen mangeln. Der hat in der Vorbereitung das Vertrauen bekommen, hat auch seine Goal gemacht. Der hat letzte Saison ab einem gewissen Zeitpunkt immer den Vorzug bekommen. Bei wem du aus meiner Sicht über das Selbstvertrauen musst reden, ist eher Kevin Carlos, weil auch die zweite grosse Chance ist eher kläglich vergeben worden. Auch er hat in der Vorbereitung seine Goal gemacht, aber dort habe ich das Gefühl, musst du eher ein bisschen am Selbstvertrauen arbeiten. Und das bringt mich dann auch ein bisschen zum Fazit. Ich glaube, der FCB hat unter anderem danken mit Marvin Hitz, hat er das Spiel können gewinnen, weil die Chancen dazu sind da gewesen. Aber über die ganzen 90 Minuten ist es aus meiner Sicht der verdiente Sieg von St. Gallen und es ist einfach zu wenig gesehen vom FCB, inklusive eben der Effizienz vor dem Goal.
Bei dieser Chance von Kevin Carlos habe ich wirklich, als ich es gesehen habe, gedacht, okay, jetzt krachelt es. Irgendwie kommt er gar nicht richtig unter den Ball. Er hat zwar auf dem schwachen Linken gehabt,
aber sieht gar nicht gut aus.
Gar keine Kraft dahinter und im Nachhinein habe ich dann gedacht, jo, okay, wenn du weißt, mein Link ist nicht bei der Rechte, vorbeilegen.
Dann nehmen wir nochmal über.
Ja, genau. Oder ja, auf der Rechte legen. Aber ein bisschen unglücklich ausgesehen. Und
ja, ja.
Von dem her, Selbstvertrauen ist ein guter Punkt. Ja.
Jo, hey, von der Zeit her auch hier wieder. Ich glaube, FCB ist auch schon, ja, ist halt so. Man ist ein bisschen unter Druck, wenn man am Anfang gerade mit diesen Erwartungen und diesem Double hier in der Saison startet, ein bisschen unter Druck. Ich meine, jetzt kommt GC, das Heimspiel. Nachher kommen IB und Lugano. Und dann könnte auch hier, aber das werden wir sehen, schnell auch mal ein bisschen den Baum brennen. Aber St. Gallen sicher mit einem, auch hier wieder verglichen mit den Erwartungen, mit einem optimalen Saisonstart, der jetzt richtig etwas auslösen kann. Die spielen in Genf nächstes Wochenende. Und zu denen kommen wir jetzt auch gerade, diesen Genfern. Die schlönen zwar Pilsen, überraschenderweise, oder für mich überraschenderweise auswärts. Sehr toller Sieg für sie, für den Schweizer Fußball, dass sie da noch im Rennen bleiben in der Champions League Quali. Gehen dann aber auf Bern, wo auf Naturrasen ungewohnt nach dieser Frauen-EM daheim gegen Servet 3-1 gewinnt.
Hey, können wir noch schnell, bevor wir aufs Spiel, ganz kurz, das Thema Rasen. Also, ja. Ich höre auch ein bisschen von Spielern von IB, ja, es ist cool, wieder auf Rasen, der Giorgio Contini hat auch schon ein bisschen gesagt und so. Wieso behaltet ihr nicht einfach den Rasen?
Ich kann es dir sagen.
Sag's
mir. Ich bekomme das ja, also ich glaube, das bekommt man ja so, wenn man das schon gelesen hat, bekommt das ja da in Bern, wo ich arbeite, ein bisschen mit. Und muss dann auch sagen, hey, dann verstand ich es. Es gibt in Bern einfach nicht genug Rasenfelder, wo trainiert werden kann. Ich meine, alle IB-Teams trainieren im Stadion. Das ist, kann man jetzt sagen, ja, kann ich so aussprechen, ein bisschen ein Armutszeugnis für die Stadt, dass man das nicht anbekommt. Es gibt Projekte von einem IB-Campus, der, glaube ich, außerhalb sollte sein.
Ohne, wo im Anflug ist, oder?
Jetzt, wie?
Das ist im Anflug, das Projekt, oder?
Ich glaube es, ja. Also, behaftet mich nicht, aber das ist im Tun. Aber du kannst halt einfach nicht, du kannst im Stadion nicht Naturrasen haben, wenn dort Teams müssen, drauf trainieren. Ich meine, das ist ja klar. Der Rasen würde das nicht aushalten. Und wenn du rundum halt keine Plätze hast für all die Teams, ja, was willst du machen? Ich meine, wir, also in Basel sage ich, da gibt's halt den Luxus, du hast beim Joggeli, hast irgendwie 28 Rasenfelder. Ein Steinwurf entfernt vom Stadion.
Und dort trainieren alle.
Und du hast einen Campus. Ja, das, aber auch die ganzen Felder nebendran, oder?
Ja, ja, ich
meine, es trainiert ja nicht jedes Team vom FCB auf dem Campus. Und in Bern hast du es halt nicht. Und dann ist halt so, ja, so eben so bitter, wie das ist. Ich meine, eben, die ganze Stimme von der IB-Spieler und der Umfeld hat mir auch gehört, dass sie es richtig genießen. Ich glaube nicht, dass IB, wenn sie könnte, dass sie sich gegen einen Naturrasen würde entscheiden. Ich meine, das würde ich da jetzt nie irgendjemandem vorwerfen, sondern sie können halt einfach nicht trainieren sonst. Und da muss dringend etwas gemacht werden. Eben, es gibt gewisse Projekte, die laufen. Aber zum den Grund zu sagen, es ist einfach da.
Gut, also es gibt Spielraum und Meinungsverschiedenheiten wahrscheinlich, was das angeht, wo man darüber diskutieren kann. Fakt ist, dass der Masiku Servet, wenn die Saison rein startet, wahnsinnig, sorry für den Ausdruck, dumm. Das muss ich einfach so sagen. Masiku, wo dort das Foul macht, das letzte Mal, wo der Fabian Frey jetzt auch im Studio gesagt hat, wo ich übrigens wahnsinnig interessant gefunden habe, wie er das gemacht hat. Das ist eine absolute Bereicherung für den SRF, dass man so einen Experten jetzt an Land gezogen hat. Es ist wahnsinnig interessant zuzuhören an dieser Stelle. Wo das Foul oben begeht, dann direkt oben kommt nach 8 Minuten und dann wahrscheinlich der Mannschaft einen Bärendienst übergeht, weil kurz darauf eben 1-0, dann Penalty, Fasnacht und anschließend dann gerade der Males, wo dort eine super Aktion ins Petit-Filet unten reinhaut, wahnsinnig guter Flachschuss, wo Ibe dort komplett dominant war, bis kurz vor der Halbzeit, wo sie dann ein bisschen nachgelassen haben, das haben sie dann auch angesprochen in der Halbzeitpause. Aber für Servet wahnsinnig schwierig war nach dieser roten Karte, hier weiterhin im Spiel zu bleiben. Wie gesagt, machen es dann gut, können wir dann nochmal durch ein schönes Goal, verdientes Goal auch, zurück. Aber es ist dann eine Frage von der Zeit in der zweiten Halbzeit. Ich meine, der Fasnacht hätte allein können, etwa vier Goal machen. Und ja, gehen dann verdient 3-1 in Führung gegen Schluss und gewinnen dann das Spiel. Aber nochmal, also wahnsinnig schade. Morandi, hoffnungsvoller Transfer, der früher raus muss, wo muss geopfert werden aufgrund des Spielsystems. Mühsam aus Sicht von den Genfer.
Ja, bevor dir, ich finde, du kannst es eigentlich wie nicht ganz richtig abschließend beurteilen, was der Match jetzt über die beiden Teams sagt. Weil so dermaßen lang in Überzahl könnte man jetzt wahrscheinlich auch aus IB-Sicht sagen, hey, Hauptsache gewonnen, aber eben, dass du in Überzahl das 2-1 bekommst und dann eigentlich den Sack nicht früher zumachst. Chancenverwertung hast du angesprochen, teilweise so die Automatismen, das Zusammenspiel, was vielleicht noch nicht optimal war. Das kannst du wie gar nicht abschließend beurteilen. Genauso auch aus Servet-Sicht. Ich meine, ja, sie haben jetzt verloren, aber sie haben jetzt 80 Minuten in Unterzahl gespielt. Unter der Woche haben sie eigentlich europäisch, haben sie da zu Null gespielt, auswärts. Haben eigentlich so die defensive Fragilität nicht so gezeigt wie jetzt gegen IB. Aber eben, sind halt auch nicht in Unterzahl gewesen. Also es ist wie, würde man jetzt da noch kein abschliessendes, also sowieso nicht nach dem ersten Spieltag, aber noch kein abschließendes Fazit erlauben, was das Resultat, was der Auftakt jetzt für die beiden Teams in Hinsicht auf die ganze Saison bedeutet. Schlussendlich ist es für IB ein Startsieg, wo sie sicher gebraucht haben, wenn man sich an Auftakt oder an vielleicht das erste Viertel von der letzten Saison erinnert, dass sie ja gefühlt eigentlich nur verloren haben und rote Karte und alles. Also es ist sicher ein Sieg, der, egal wie er zustande gekommen ist, auch wenn in Überzahl, der jetzt einfach mal gut tut, dass sie nicht schon wieder von Anfang an hinterdrein laufen müssen. Und ich glaube, Servet, eben, ich glaube, du kannst, sie haben es, trotzdem haben sie eben ihre Chancen gehabt. Mraz, ich weiß nicht, wie der richtig ausspricht, aber der trifft jetzt auch zum zweiten Mal in zwei Spielen. Der Stürmer, den sie neu geholt haben.
Das ist ein guter, der weiss, wo das Goal Transfer steht. Ja, das ist ein guter Transfer. Das war auch im Spiel sehr unangenehm gewesen.
Ja, eben. Darum. Ich glaube, Servet kann, das ist ein Floskel, aber kann da auch positive Sachen daraus nehmen. Und wenn sie dann im nächsten Spiel gegen, jetzt muss ich noch spicken, gegen, ich habe es vorhin schon gesagt, gegen St. Gallen daheim, vielleicht nicht gerade früher eine rote Karte holen, dann sollte das auch, ja, kann man da auch dann beurteilen, was jetzt da mit Servet los ist.
Und nur ein kurzer Punkt noch, ganz schnell zu Servet. Ich will jetzt nicht schon wieder auf den Staff, eben wie gesagt, das erste Spiel und alles. Ich habe das verfolgt, Zeitpunkt von der roten Karte, 8. Minute, Penalty, 10. Minute 1-0. Das 2-0 passiert in der 14. Minute. Dort dazwischen musst du sofort reagieren. Du musst, ich will nicht, wie gesagt, ich will nicht wieder auf den Staff jetzt von Servet, aber das ist halt der Fußball. Da kann von der einen auf die andere Sekunde kann irgendetwas Unerwartetes passieren. Und da hat man schneller müssen reagieren. Sie reagieren erst in der 20. Minute, dann steht aber schon 2-0. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Wenn man dort vielleicht schneller hätte
können... Der taktische Wechsel, was sie dann mit Morandi machen, ein bisschen zu spät aus seiner Sicht.
Ja, weil nachher machen sie ja den Anschlusstreffer. Und sie sind dort nicht unbedingt schlechter denn im Spiel gewesen. Das sind dann dort ab der 30., 35. sind sie dann wirklich schon auch ein paar Aktionen noch gehabt. Und wenn man dort vielleicht schneller reagiert, kann man dort vielleicht zumindest ein Goal verhindern. Aber es ist hypothetisch und subjektiv.
Ja, es ist schön, wir sind wieder im Alltag von der Super League drin, wie letzte Saison. Und Thomas Haberli wird ganz genau auf die Finger geschaut bei uns. Aber ja, also es ist berechtigt natürlich. Aber ja, gehen wir, wir haben gerade die Stundenmarke geknackt. IB auswärts in Vinti nächste Wochenende. Und auch das ist wieder ein Übergang, weil Vinti ist der zweitletzte Match, den wir noch haben. Die Sonntagsmatch, da muss ich sagen, aufgrund von der Tatsache, dass gestern für mich schon noch absolut im Zeichen vom EM-Final gestanden ist und auch bin ich im Stadion gesehen, von diesen zwei Spielen, Lausanne Vinti und Lugano Thun, kann ich, abgesehen von gewissen Personalien, jetzt nicht sehr viel dazu beitragen. Und aber ich glaube, zwei Personalien, spannende, gibt es gerade in diesem Spiel, Lausanne und Vinti. Auf der einen Seite der Beyer oder Beyer?
Beyer.
Sehr guter Transfer, habe ich schon vor der Saison gedacht. Der ist ein Spielertyp, der mir sehr gefällt. Der dann das 1-0 auch schießt.
Verdient.
Wie im Cup-Final mit einem akrobatischen Jubel noch hin. Und auf der anderen Seite natürlich die Diakité, wo zwei Töpfe macht. Das sogenannte Juwel und Lausanne dann am Schluss zum Auftaktsieg schießt. Auch dort, sage ich also am Anfang schon gesagt, Vinti zweimal vorne und verliert am Schluss.
Auch in diesem Spiel, ja. Hey, Vinti hat einen guten Plan gehabt, finde ich eigentlich. Ist gut da runtergefahren. Auch zweimal in Führung gegangen wieder. Bringt sich dann ein bisschen selber aus dem Spiel raus. Lausanne hat dann auch noch mal mehr Druck aufgebaut gehabt. Merkst halt schon, dass der Zeidler dort mit den Spielern, die er zur Verfügung hat, sein Fußball, glaube ich, könnte schon auch reinbekommen, oder? Weil gerade auch viel Dynamik dort vorhanden ist, viel Speed. Aber es war ein bisschen unglücklich. Ich muss kurz auf ihn eingehen, der Dürer, wo dort zwei Foul begeht, die sind nicht nötig. Also zumindest eins nicht, dass du mal eine Gelle holst, okay, um mal ein Spiel unterbinden. Zum mal ein Zeichen setzen, ja. Aber da darfst du nicht die Mannschaft noch zusätzlich unter Druck setzen. Was für mich dann auch ein bisschen noch dazu beiträgt hat, dass sie dann das 3-2 haben können schießen in der Nachspielzeit. Am Ende dann auch verdient gewesen, weil Lausanne dort schon noch mal recht Druck aufgebaut hat. Aber ja, der Bayer oder Bayer, das kann noch ein wichtiger Spieler werden für diese Saison, für Winterthur, weil der marschiert, der geht, der säckelt, bis er nicht mehr kann. Mit dem Gomis, wo auch ein sehr schneller Spieler ist, wo das Goal auch hervorragend schießt, man das Laufduell dort gewinnt, wo der Sol sich aber ein bisschen besser muss auch anstellen. Aber er macht es gut, das ist sicher etwa 40 Meter, wenn nicht mehr, wo der durchzieht und das Goal dann macht. Aber schon auch ein bisschen wie letzte Saison manchmal ein bisschen unglücklich gewesen aus Sicht von Winterthur, dass sie da nicht mindestens einen Punkt mitnehmen, weil das wäre sicher drinnen gelegen, oder? Und die Mannschaft finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Ich meine, ich habe noch ein Interview gesehen von Muli vor dem Vorfeld, wo er sagt, ja, schaut mal Thun, was die machen, was die investiert haben in die Mannschaft. Ja, auf die kommen wir dann später noch. Aber auch Vinti, also mein Spielermaterial, das sie zur Verfügung haben, finde ich eigentlich recht interessant. Es ist wirklich eine coole Aufstellung. Startaufstellung, aber auch was von der Bank noch kommt. Da muss man sich gar nicht verstecken, meiner Meinung nach.
Ja, das ist auch noch von den Personalien auch, und stimmt dir voll zu, noch der letzte Hinweis oder der letzte Grund, wieso wir Linus unbedingt mit einem Knebelvertrag anlegen, dass er seine Kompetenzen nicht noch immer anders verbreitet, hat da seine Fantasy Premier League Qualitäten 1-1 in die Super League übergenommen. Er macht da das Jahr auch mit und ist da mit einer Einmannspitze gestartet, mit dem Bayer, nennen wir uns auch Bayer, hat er Diakité entdeckt. Und es steht nach dem ersten Spieltag schon auf Platz 1. Also, absolut.
Gutes Auge.
Der ist wirklich am Fliegen, das Wochenende. Mit Jeff Baldromia interviewt worden, Fantasy, ist ja allen gezeigt.
Soll ich die ganze Woche mitnehmen, der schon? Sei ihm gegönnt.
Ja, der ist beim Arbeiten produktiv wahrscheinlich wie noch nie.
Ja, breite Brust.
Gehen wir zum letzten Spiel, hätte ich gesagt.
Jawohl, machen wir das.
Lugano unter der Woche gegen Cluj 0-0. Nicht der Match habe ich ein bisschen reingeschaut. Schießen noch eine Penalty. Die Rumänier kann man jetzt auch nicht viel rausnehmen. Jetzt am Wochenende, was einfach wieder mal sehr schnell aufgefallen ist. Und auch das war letzte Saison schon so gewesen. Gewisse Sachen ändern sich halt auch trotz Sommerpause nicht. Das enorme Rotieren, das der Crocitorti wieder zeigt. Ich weiß nicht, ob ich an alle denke, aber Kutsias, Alioski, Papadopoulos, Zanotti, alle vier gegen Cluj von Anfang an gespielt und es sind, glaube ich, auch ein, zwei mehr gewesen. Jetzt gegen Thun nicht von Anfang an. Also eigentlich wieder der Dos Santos noch. Also es ist wieder eine ganz andere Elf auf dem Feld gestanden, was, keine Ahnung, Anfang letzter Saison sehr gut geklappt hat. Was mir aber dort auch schon so ein bisschen kritische Anführungszeichen drauf geschaut haben, weil es halt gleich immer wieder ein bisschen Umstellung braucht, dass die neue Elf sich von Anfang an findet. Haben sie ja dann eigentlich auch. Sind ja auch 1-4 gegangen. Und dann gibt es halt auf Seite von Thun ein Routinier. Captain Bertone. Schießt den Penalty. Schießt den Freistoß. Zweimal Goal. Auswärtssieg. Perfekte Auftakt für einen Aufsteiger, der jetzt, glaube ich, nicht viel Credits bekommen hat in der Vorberichterstattung auf die Saison.
Hey, super zusammengefasst. Fangen wir gerade schon bei Thun an, wo der Match gewinnt, wo gar kein einfacher Match ist in Lugano. Und gegen die Mannschaft, also rotieren hier oder her, da sind wirklich sehr gestandene und gute Spieler auf dem Platz gestanden. Freistoß kann man darüber diskutieren, kann man den heben, kann man den nicht heben. Im Endeffekt, Mann des Spiels ganz klar betonen. By the way, habe ich den noch im Stadion gesehen gegen Spanien von den Frauen. Schweiz-Spanien. Ist ein guter Kollege von der Lia Welti. Und dann habe ich ihn noch schnell angesprochen und dann gesagt, und? Bist du bereit für die neue Saison? Er hat gesagt, wir sind bereit, wie in einem Ohren. sieht man hier. Und wirklich, nein, Thun, sehr interessant. Gar nicht so viele Veränderungen.
Wenn wir sagen, jetzt habe ich gerade gefragt, du hast ja letzte Saison wahrscheinlich noch gegen die gespielt, oder?
Ja.
Nein, würdest du so einschätzen, wenn du sie jetzt gesehen hast gegen Lugano, im Vergleich, wie sie in der Challenge League gespielt haben?
Hey, teilweise gegen Lugano jetzt im Spielverlauf fast noch dominanter gewesen, phasenweise, wenn ich es so gesehen habe, was ich in der Challenge League nicht immer so gefunden habe. Dann sind sie auch sehr über einfache Sachen gekommen, was du halt in der Challenge League auch manchmal musst. Über Dynamik halt auch, über Umschaltmoment, Tempo, wo sie ja alles mitbringen. Sie haben einen interessanten Transfer noch gemacht, das ist der Michi Eule, linker Verteidiger, mit dem habe ich auch schon zusammengespielt in Wiel in jungen Jahren von ihm, wo ich immer sehr viel gehalten habe von ihm und wundere mich auch nicht, dass Thun jetzt auf die Idee gekommen ist, den von Losanuschi zu holen. Wahnsinnig interessant, nochmal sehr viel Speed, ich kann mit dem Ball etwas, hat auch gute Flanken.
Er holt den Penalty aus, oder?
Holt Penalty raus, was ja nicht bekannt ist für ihn, dass er dort beim stehenden Ball, oder es war gar kein stehender Ball gewesen, meinte ich, oder eine Flanke. Spielt keine Rolle, auf jeden Fall wirklich ein grosses Potenzial auf dieser Position. Mit einem jungen Meichtri, der schon ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gemacht hat in der Challenge League, wo auch sehr interessante Ansätze hat. Und vorne haben sie halt, wenn ich das kann sagen, zwei Maschinen, oder, wo auch marschieren, wo die Laufwege machen, wo auch mal den Ball können heben, wo Ruhe reinbringen. Und haben halt einen guten Mix auch mit dem Bürki, Montolio, den ich auch sehr guten Innenverteidiger finde, schon länger. Der ist auch über FCZ U21, Wiel und dann bei Thun gelandet. Also Nils Reichmuth, exzellenter Fußballer, wahnsinnig guter linker Fuß, ist übrigens der Bruder von Miguel Reichmuth, der beim FCZ sich jetzt auch durchgesetzt hat. Also da ist echt Potenzial rum. Überraschend habe ich jetzt gefunden, dass der Steffen im Goal gespielt hat. Der ist immer in den letzten paar Jahren ein bisschen unter dem Radar geflogen. Ist auch vom FCB ausgebildet. Also die Truppe ist wirklich, muss ich sagen, jetzt nicht nur wegen dem Sieg in Lugano unten, aber das ist eine sehr interessante Mannschaft. Aber auf der anderen Seite darfst du halt aus Sicht von Lugano das Spiel nicht so hergeben, weil... Ich glaube schon, dass die ein bisschen andere Ambitionen haben diese Saison, oder? Logisch,
ja,
Doppelbelastung ist sicher ein Thema. Haben auch noch einen spannenden Transfer gemacht, auch einen weiteren von Biel, Innenverteidiger Kelvin, der auch ein interessantes Profil hat, ein wahnsinnig physischer, starker Spieler. Muss sicher auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln, was die Superliga angeht. Aber dem gebe ich so, sage ich jetzt mal, 5-6 Spiele und dann ist der drin, weil dort ist schon Potenzial rum.
Wenn er dann darf spielen? Weil du hast den Steffen auf Thuner Seite angesprochen, das will ich nur noch sagen, Steffen auf Lugano Seite ist natürlich noch der Sechste, der ausrotiert worden ist, falls ich das noch nicht erwähnt habe.
Ja.
Und ja, eben auch in der Innenverteidigung rotieren sie halt. Und das ist, eben, ich glaube, das ist einfach, ich stelle mir das, ich weiß nicht, du hast das sicher auch irgendwie erlebt, als Spieler stelle ich mir das schon nicht einfach vor.
Was, wenn du so eine Doppelbelastung hast?
Doppelbelastung auf der einen Seite, aber vor allem, wenn du, und das wird ja auch wahrscheinlich intern so kommuniziert werden, wenn du so krass rotierst, schon so früh in der Saison.
Das Ding ist bei dem Rotieren, das gibt's immer, es kann, wenn du ein Match unter der Woche hast und am Wochenende wieder spielst und am Wochenende 5 Wechsel machst im Rückblick auf das Spiel, das du unter der Woche gehabt hast, wenn es aufgeht, bist du der Superhero als Trainer, oder? Ja. Weil dann kannst du sagen, ja, ich kann bringen, wer will, es funktioniert, oder? Aber für das muss die Mannschaft zuerst mal im Flow sein. Aber die Kunst bei dem Ganzen ist, eine Balance zu finden. Vielleicht müssen es nicht 5 sein, vielleicht können es ja auch nur 2 oder 3 sein. Und ich glaube, das muss sich noch ein bisschen finden und rauskristallisieren, in welchem Spiel wie viele Wechsel angebracht sind. Aber Fakt ist, dass ein enormes Potenzial rum ist. Ich gehe schon davon aus, dass Papadopoulos Mai dort gesetzt ist. Aber aufgrund der vielen Spiele ist das interessant für einen Trainer, wenn man das machen kann. Und aus, ja, Spielersicht, finde ich das im Fall cool, wenn nicht zu viele Wechsel passieren, weil du die Möglichkeit bekommst, zum auch im Rhythmus bleiben, zum immer wie mehr in die Saison reinfinden, in das Spiel reinfinden, dann auch am Tag vom Spiel. Als wenn du 2 Wochen hockst und dann musst du auf einmal wieder, oder 3 Wochen hockst und dann musst du auf einmal wieder performen. Das ist schwieriger, oder? Weil du dann vom Training allein kannst nicht ersetzen, was am Wochenende abgeht. Also finde ich das fast interessanter, wenn du alle drei Tage Möglichkeit hast zum Spielen und dann auch die ein oder andere Rotierung kannst machen.
Spannend, dass man aus dieser Sicht sehen. Ich nehme mal eben daran gelegen, dass sie Thun auf die leichte Schulter genommen haben. Das wird sicher nicht. Thun eben, wie gesagt, startet fabelhaft in dieser Saison. Mit 3 Punkten bei einem von den, zumindest am Anfang, stärksten Teams von der letzten Saison. Die werden das sicher bestätigen am nächsten Wochenende. Daheim gegen Lausanne. Lugano muss auf Sion am Sonntag. Und ich bin gespannt. Ich werde in dieser Woche sicher auch noch meine mentale Krise überwinden können und mich wieder komplett einer Super League widmen. Aber ich finde, wir haben da doch schon sehr, sehr viel diskutiert heute. Wir sind jetzt auch schon bei 1:15, wenn ich es recht sehe. Also ich glaube, das ist gerade noch an der Grenze, dass wir uns mit gutem Gewissen da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das können zumuten, oder?
Richtig, kann ich. Ein letztes Thema noch, ganz unbedingt. Kurz, und dann will ich jetzt nicht künstlich noch verlängern. Uran Bislimi, also absoluter Lieblingsspieler von mir, von Lugano. Ist ja auch schon bei uns im Podcast Gast gewesen, aber unabhängig von dem. Irgendwie habe ich so das Gefühl, da könnte noch etwas gehen. Vielleicht auch sogar nach der internationalen Kampagne, wie auch immer die wird zu Ende gehen. Nicht, weil ich irgendetwas gehört habe oder Informationen habe, sondern ich traue ihm jetzt wirklich den nächsten Schritt schon auch zu. Was hast du da für eine Tendenz?
Ja, also gehört habe ich auch noch nicht. Ich habe nicht wirklich gelesen oder so. Ich meine, über seine Qualitäten, wenn wir nicht reden, da haben wir zum einen persönlich mit ihm, aber auch jedes Wochenende auf den Feldern von der Schweiz und international sehen wir die. Ja, also ich glaube, nach dieser Saison spätestens, wenn er seine Leistungen so bestätigen kann, dann könnte es sicher mal der Zeitpunkt sein, um aus der Schweiz rauszugehen. Ich meine, was ein Spieler mit ähnlichen Anlagen, einem ähnlichen Profil, jetzt gerade für den Transfer, sich am Erarbeiten, um es mal schön formulieren, ist mit dem Ardon Yashari, das sehen wir alle.
Ja.
Und ich glaube, der gleiche Weg, ähnliche Weg, der kann auch er gehen. Ich meine, jetzt wirklich zum Beispiel nochmal am Yashari machen, der Zwischenschritt mit der belgischen Liga, der hat sich ja als absolut richtig erwiesen. Auch wenn, ja, eigentlich auch der Anspruch von einer Schweizer Liga sollte sein und ja auch hätte können sein, was man im vergangenen Beispiel, wo Spieler direkt, sage ich, in eine grössere Liga gewechselt sind, wie die belgische Liga, wie sie ja gezeigt haben. Also der Anspruch sollte die Schweizer Liga schon auch haben, aber hat sie auch, eben, es haben ein paar bewiesen. Aber die Karriereplanung von Yashari hat sich als gut erwiesen. Der geht jetzt wahrscheinlich zu Milan. Und Uran Bislimi sehe ich das Potenzial absolut, zum auch den nächsten Schritt bald machen.
Ja, nicht nur das Potenzial, sondern auch das Alter, der Zeitpunkt. Ich meine, der ist jetzt 3 Millionen wert, wenn ich das hier richtig sehe, ist 25. Hat sich jetzt mehrmals bewiesen in der Super League, auch international. Würde mich nicht wundern, halt, wenn da noch etwas passieren
würde. Ja, würde mich auch nicht wundern. Ist halt immer schwierig, oder? Ich meine, die grösseren Ligen, die sind jetzt auch in den Vorbereitungen drin.
Mhm.
Und in eine Vorbereitung reinwechseln hat immer auch Herausforderungen, wenn man nicht von Anfang an dabei war. Winterwechsel haben wir auch schon darüber geredet. Auch immer schwierig. Darum, ich glaube, mein Fazit wäre, ganz einfach, es würde mich jetzt nicht mega verwundern, aber ich habe jetzt auch noch keine Tendenzen irgendwie so gehört. Und ich meine, der hat die ganze Vorbereitung jetzt mit Lugano gemacht, hat ja auch die Identifikation mittlerweile mit Lugano, das merkt man ja an seinem Auftreten und an dem, was er erzählt und an dem, was er auch auf Social Media bringt und so. Also der hat schon eine Verbindung zu Lugano natürlich, aber der nächste Schritt wird sicher kommen. Die Frage ist, ob es schon diesen Sommer passiert, ja.
Richtig. Gut.
Gut. Ja, dann hatte ich gesagt, machen wir doch den Deckel drauf auf die erste reguläre Folge von dieser neuen Saison, Folge 57, glaube ich, offiziell. Und ich sage zuerst mal, hey, danke vielmals, Robin. Hat Spass gemacht. Spannende Folge gewesen. Jetzt geht es wieder los, oder geht es weiter?
Danke, Till. Coolen Auftakt war mit dir. Spass gemacht. Und danke an alle, die hören.
Und zum Abschluss, wie immer, auch das ändert sich in dieser Saison nicht, noch der Hinweis. Hey, wenn ihr irgendwelche Inputs habt, vielleicht auch Sachen, die ihr wollt anmerken wollt, wenn ich vielleicht mal irgendeine Seich erzählt habe, irgendetwas, Kritik, Lob, dann kontaktiert uns gerne, auch Themen, die wir aufnehmen können für das nächste Mal oder für einen von den nächsten Mal auf Instagram, GameChangerTalk_. Wie gesagt, auch nochmal erwähnt, da gibt es aktuell gerade auch noch einen Schweizer Nazi-Liebling zu gewinnen, unterschrieben vom ganzen Team. Kommentiert, wenn ihr wollt, auch zu den Folgen auf Spotify. Das haben jetzt während der EM ein paar Leute gemacht. Auch das finden wir mega cool. Und probiert dort natürlich auch zu antworten. Und wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns auch dort auf den hiesigen Podcast-Plattformen. Hoffentlich natürlich mit 5 Sternen. Und dem gilt es jetzt, bei mir auch nicht mehr anzumerken. Ich bedanke mich auch bei euch, die zugelassen haben, durchgehabt haben bis da ganz am Schluss. Und freue mich auf nächste Woche. Und bis dahin, habt's gut, genießt den Sommer, sofern das Wetter weiterhin habt. Und ja, tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.com. geschrieben crid.online.